Geschichte im Alten Testament, wo wir denken, ja, das ist weit weg. Und gleich haben verschiedene Hinweise von Gott den Mann dazu geführt, dass er sein Glaube leben darf. Der Glaube war am Anfang noch klein, aber er hat immer mehr zugenommen und er hat immer mehr vertraut und Schritte da, die er in seinem Umfeld hat wahrgenommen hat. Und wir können über diesen Text ganz viele Überschriften setzen. Es gibt so viele Figuren, die drin vorkommen, wo man eine eigene Predigt machen dazu. Da ist sicher die Heilung vom Naaman, vom Syrer. Wir können aber auch über den Mut von dieser jüdischen Sklavin reden. Wir können von Gott reden, der einen Weg zum Glauben ruft. Wir können aber auch von Elisa reden, der sich nicht selber in den Vordergrund stellt, sondern Gott, er gibt, ihn ins Zentrum stellt. Und so stehen eigentlich unterschiedliche Personen da. Was für mich ist wichtig geworden, im ganzen Bewegen von diesem Text, immer wieder die Hinweise, die Gott in das Leben des Naaman hineinlegt, wo er immer wieder versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Und nachher auch die Schritte, mal einen Schritt führen sie, mal einen zurück, wo der Naaman nachher in dieser Situation macht. Und ich möchte euch einladen, noch einmal diesen Text miteinander anzuschauen und vielleicht zu entdecken, wo bist du? Wo bist du da drin? Bist du vielleicht jemand von diesen Leuten, der möchte vielleicht auch in der kommenden Woche einen Hinweis geben, anderen Leuten, die vielleicht wie ein Neumann in der Krise sind, auf den Gott herweisen, den Gott bezeugen, damit sie lernen, Mut im Glauben Schritt wagen? Oder sagst du, nein, mir geht es eigentlich wie einem Neumann. Ich weiss eigentlich weder aus noch ein. Ich brauche die einfach heute ein Zeichen von Gott. Oder vielleicht jemand, der meinen Arm nimmt oder was auch immer. Dass ich wieder mal glauben kann. Dass ich wieder glauben, wieder vertrauen, dass Gott noch einen Weg hat. Ja, der Titel heute Morgen gewählt: Hinweis und Schritt zu gelebtem Glauben, der letztendlich Gott bezeugt. Um das geht es. Unser Leben soll immer wieder Gott bezeugen. Und wir werden miteinander die Hinweise und Schritte durchgehen. Und ich habe nicht den Anspruch, ich hoffe dir euch auch nicht, dass ihr am Schluss noch wisst, was alles in der Predigt vorkommt. Aber vielleicht findest du heute eine von diesen Personen, die wir auch im Film sehen, die wir im Text werden sehen, wo du kannst sagen, die möchte ich für mich heute mitnehmen. Da möchte ich Gott bitten, dass er durch mich Hinweise sein kann oder dass er mir wie einem Nachmann begegnen kann. Das Erste, was mir wichtig wird, wenn wir einsteigen, ist eigentlich ein kurzer Einstieg im Vers 1. Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr. Hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Aber Naaman war aussätzig. Eigentlich völliger Kontrast, den wir hier sehen. Ein Mann, das heisst hier, ein grosser Mann, meint nicht einfach nur gross von Gestalt, sondern ein mächtiger Mann. In Kriegsstrategie und so hat er den Durchblick gehabt. Er war angesehen, hat dann zumal eine der stärksten Armeen kommandiert. Ein so richtiges Alpha-Tierli, hoch dekoriert, stolz, selbstbewusst. Aber er hatte Aussatz. Und für mich scheint es so, wie wenn hier wie ein erster Hinweis von Gott, wo Gott nutzbar macht und sagt, hey, was nützt dir all das Ansehen, all der Stolz, all der Reichtum im Blick auf dein Leben? Krankheit deckt manchmal vielleicht auch in unserem Leben wie falsche Sicherheiten auf. Der Mann hat plötzlich gemerkt, die Krankheit isoliert mich. Ich kann nicht mehr am normalen Leben teilnehmen, sie grenzt mich aus. Ich bin sozial eigentlich an den Rand gedrängt. Und merke plötzlich, was bringt mir all diese Macht, all die Macht, all das Geld. Und plötzlich denkt die Krankheit, eigentlich die falsche Sicherheit, wo sagt, hey, du hast mit dem, was du hast, zwar nett, schon nicht falsch. Aber hast nicht aufs Falsche gebaut. Ich glaube, in unserem Leben gibt es immer wieder so Schatten, wo unser Leben vielleicht wieder mal uns zum Überlegen bringen und uns die Frage stellen, auf was setzt sich eigentlich dein Leben? Wenn ihr in die Stadt geht und fragt, was ist den Leuten wichtig in ihrem Leben, ist eine der wichtigsten Sachen Gesundheit. Und über das Geld redet man nicht, aber reich ist man gerne auch. Und plötzlich kommt so eine Situation in unseren Alltag hinein, wie beim Neumann, und merkt plötzlich, hey, auf was setze ich eigentlich? Was ist wichtig in meinem Leben? Und ich glaube, da fängt gelebter Glauben an. Da, wo wir nicht mehr auf Sachen setzen, die unser Leben zwar angenehm machen, sondern sagen, was hat in meinem Leben Priorität? Was ist mir wichtig? Und eigentlich Skifassaden lassen. Und sagen, hey, ich habe zwar ein Ansehen, aber eigentlich sieht es in mir anders aus. Oder Neumann musste zu dem stehen, was er hatte. Und er hat das, glaube ich, offen kommuniziert. Und dem König hat er die Situation geschildert. Einfach nicht mehr etwas müssen zu spielen, sondern zu dem zu stehen, was Sache ist. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte in unserem Leben, wenn wir im Glauben wachsen wollen. Wenn wir nicht ein Schein waren. Nicht uns hinter Ansehen, hinter Geld, hinter gutem Verhalten verstecken. Sondern wenn wir zu dem stehen, was vielleicht da tief ist, drinnen, was uns Not macht. Gelebter Glauben lässt die Scheinfassade fallen. Veränderung kann in unserem Leben erst da passieren, wenn wir zu dem stehen, was uns Not macht. Da, wo wir zu dem stehen und sagen, hey, eigentlich sieht alles vielleicht für dich äußerlich gut aus, aber hier gibt es zwei, drei Punkte, die wir müssen angehen. Wir sind im Moment mit ein paar mit dem Paar-Update dran, wo sie sagen, hey, wir wollen mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Wir wollen mal schauen, wie es wirklich bei uns aussieht. Es ist extrem spannend, ein Paar, die sich dem stellen und sagen, hey, wir wollen nicht einfach einen frommen Schein wahren. Alle haben das Gefühl, ja, wir sind ein tolles Ehepaar. Das sind die alle ja. Aber sie sagen, hey, wir wollen schauen, wo kranken wir. Und spannend, mit diesen Paaren nachher zu entdecken, wow, hey, jetzt ist es auf dem Tisch und jetzt können wir hier wie anfangen wachsen. Es ist extrem ermutigend und spannend, mit diesen Paar dürfen unterwegs sein, dürfen sagen, wow, da lassen wie ein Paar so kleine Schutzschicht weg und sagen, hey, wir wollen etwas von dem zeigen, was in uns wirklich abgeht und plötzlich ist etwas möglich, ist Veränderung möglich, ist Wachstum möglich. Und das ist auch in unserem Leben so. Da, wo wir nur gerade als Christen manchmal echt versuchen, einen frommen Schein zu wahren. Und das Gefühl haben, ah, mir darf man nicht anmerken, dass ich vielleicht ein bisschen in einer Glaubenskrise bin. Oder was denken denn die anderen, wenn sie das und das wüssten? Solange du niemanden hast, der das offenbarst, kann ich dir sagen, du wirst nicht weiterkommen. Du wirst dich immer um dich selber drehen und wirst stärker Schritt weiterkommen. Ja, aber ich bete. Wir sagen, ja, ist gut. Gott wird schon helfen, aber vielleicht braucht es mal, dass du dich jemandem offenbarst und sagst, hier, das bin ich wirklich. Und das tut manchmal weh. Aber es ist für mich wie etwas, was sich hier offenbart. Gott gibt den Hinweis, indem er durch die Krankheit eigentlich sagt, hey, ist das alles? Bist du bereit, deine Fassade zu fallen? Und nachher entdecken wir eine zweite Person, eine Sklavin, weist der neue Mann auf seine göttliche, auf eine göttliche Hilfe her. Weil der neue Mann ist dazu gestanden und gesagt, das ist mein Problem, hat sie das auch mitbekommen. Und wir lesen, in seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie waren die Sklavin von Naimans Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samarien lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Eine unbedeutende Person, eigentlich wie ein Nebensatz in diesem Text, Und doch löst er im Nachhinein etwas aus, wo er das zu hören bekommt, was sein Leben verändert. Und ich merke, manchmal sind es gar nicht die grossen Sachen, die in mir etwas in Bewegung setzen. Ich war die Woche bei meinem Mentor und habe nicht so recht gewusst, dass ich mit ihm anschauen soll. Und nachher ist mir vorher gerade noch eine Zeitschrift in die Hände gekommen und dort hat mich ein Satz angesprochen und gewusst, ich weiss, was heute Morgen dran ist. Unscheinbar, aber er hat in mein Leben hineingeredet und gemerkt, wow, da will Gott einen weiteren Schritt gehen. Und genau so Sachen erlebt hier der Neumann. Eigentlich ein kleiner Hinweis. Unbedeutend und doch lebensverändernd. Wir können hier auf beiden Seiten stehen. Auf der einen Seite die vielleicht eine solche Botschaft bekommen. Aber ich glaube, wir dürfen alle solche Botschafter sein. Manchmal nach Jahren kommt jemand zu mir und sagt, dann der Satz von dir. Und ich denke, was habe ich wieder gesagt? Der Satz hat mein Leben verändert. Das hat etwas in Bewegung gebracht. Und ich denke, boah, ich kann mich nicht mal mehr erinnern, manchmal kenne ich nicht einmal mehr die Person. Aber ich glaube, da sind wir alle, wir dürfen so Diener sein wie die Sklavin. Wo wir vielleicht manchmal Sachen in ein Leben hineinreden. Meistens ist das, was unbewusst passiert. Und plötzlich merken wir, lösen etwas aus. Wir geben dieser Person wie einen Impuls. Und dann lässt sich gelebter Glauben plötzlich auf ein Angebot, auf eine Zusage oder auf eine Verheißung ein. Der neue Mann steckt all seine Hoffnung jetzt auf das. Er sagt, dann machen wir das. Und wir lesen nachher weiter im Vers 4 bis 7. Er kommt so richtig in Fahrt. Er kommt in sein strategisches Element. Und wir lesen, ein Mann ging daraufhin zum König und berichtete ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hatte. Der syrische König bestärkte ihn, den Propheten aufzusuchen und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den König von Israel mit. Neumann machte sich auf den Weg, er nahm 7 Zentner Silber, 70 Kilogramm Gold und 10 Festkleider als Geschenk mit. Das Schreiben an König Joram von Israel lautete, der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener Neumann. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Als Joram den Brief gelesen hatte, zerriss er entrüstet seine Kleider und rief, bin ich etwa ein Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Wie kommt der Syrer nur darauf, einen Aussätzigen zu mir zu schicken, damit ich ihn heile? Es liegt ja auf der Hand, was er will. Krieg will er mit uns. Und das hier ist nur ein Vorwand. Was wir hier entdecken, eigentlich Könige weisen auf eine menschliche Hilflosigkeit her. Wir lesen nachher weiter, wo Elisa letztendlich auf die göttliche Hilfe herweist. Aber hier, man macht, man kommt in so richtig ins Feuer rein. Und ich merke, das ist ja manchmal bei uns auch Gefahr. Wir als Schweizer sind schaffige Leute und wenn wir dann schon irgendwo eine Spur verfolgen, dann nehmen wir es selber in die Hand. Und das merken wir auch hier in diesem Text. Der neue Mann merkt, ich muss nur die richtigen Knöpfe drücken, der König ist mir verbündet, jetzt kommt das Ganze schon gut. Der König steigt darauf ein, es wird ein Empfehlungsschreiben geschrieben. Und spätestens beim Joram, wo der Brief ankommt, merken wir, da ist verzweifelt und sagt, hallo, was weid ihr? Das ist nicht machbar. Wer bin ich, dass ich jemanden heilen kann? Und doch liegt es uns vielleicht manchmal auch so nach, dass wir können sagen, ja, jetzt nehmen wir sie in die Hand, jetzt rennen wir da oder dort her, jetzt kommt es gut. Und merken manchmal nicht, dass wir eigentlich wieder auf eine menschliche Schiene abfahren und sagen, jetzt machen wir es. Für mich wird etwas von dem deutlich gelebten Glauben lässt eigene Machbarkeit los. Und ich glaube, das ist nicht einmal immer so einfach. Ich glaube, das ist etwas, was manchmal wie in unser Blut übergegangen ist. Wir sind schnell im Handeln, aber manchmal ein bisschen weniger schnell im Hören, wieder mal zurückzugehen und zu sagen, Gott, was möchtest du wirklich? Sondern wir nehmen es mal in die Hand. Und der Neumann landet eigentlich wie in einer Sackgasse. Also es bricht noch fast ein Krieg aus wegen dem. Und ich glaube, es ist auch bei uns immer wieder darauf zu achten, wo versuchen, es wieder zu machen. Und Gott schenkt durch Elisa Hinweis, wo der Elisa gehört hat und nachher sagt, schon bald hörte der Prophet Elisa, dass der König voller Entrüstung seine Kleider zerrissen hat. Er schickte einen Boten zum Palast und ließ Joram ausrichten, warum bist du so aufgebracht? Schick diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Kurze Zeit später fuhr Neumann mit seinem Gespann bei Elisa vor. Hier bekommt der neue Mann eine Info. Ähnlich wieder wie so eine Nebenbemerkung. Und sagt, schick mir zu mir. In die Einfachheit, weg von dem Pompösen, vom Selbermachen. Er soll zu mir kommen, zum Prophet Elisa. Und er sagt nicht mal, er will ihn heilen. Er sagt, ich will zeigen, dass es hier einen Gott gibt, einen lebendigen Gott gibt. Und dass er der wahre Gott kann erkennen. Und ich glaube, hier hat der Neumann ein bisschen innerlich sterben und gemerkt, ich habe es nicht mehr Hang. Ich habe es nicht mehr im Griff. Und macht sich tatsächlich auf den Weg, lässt vielleicht ein Stück weit von dem selber können machen los und geht zu dem Prophet vor sein Haus. Und jetzt kommt gleich die nächste schwierige Hürde, die er erlebt. Wenn wir den Vers 10 lesen im 2. Könige 5. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte, geh an den Jordan und tauche 7-mal im Wasser unter, dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da kommst du als Oberbefehlshaber vor der ganzen Armee zu einem Haus und der hat es im Film auch eindrücklich gesehen und das schickt doch da. Tatsächlich nur sein Diener. Und du hast damit gerechnet, jetzt passiert es. Jetzt kommt einer und sagt, im Namen Gottes, du bist geheilt. Und er sagt, wir haben einen Fluss, gehen die 7-mal waschen und Gott wird dich heilen. Das ist das Gleiche, wenn du zum Arzt gehst. Da schickt er aber nur ein Fräulein und drückt dir ein Rezept in die Hand und du hast noch gar nicht können sagen, was dein Problem ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in England beim Arzt war. Wir haben mal die Erfahrungen gemacht, unsere Tochter, einjährig mit Ohrenentzündung. Da bist du keine Minute dort drin. Reinschauen, nachher hast du das Baby wieder in der Hand, stehst schon wieder draußen, hast ein Rezept in der Hand und weißt nicht mal, was das Kind hat. So muss es einem neuen Mann gegangen sein. Der hat ja nicht einmal den Arzt gesehen, sondern nur den Diener vor sich gehabt und jetzt sagt er, geh dich waschen. Der Prophet Elisa weist auf Gottes ungewöhnlichen Heilungsweg her. Völlig neben den Vorstellungen von einem Neumann vorbei. Der hat völlig andere Gedanken gehabt. Und er hat entsprechend reagiert. Vers 11 und 12, da wurde Neumann zornig, kehrte wieder um und schimpfte. Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn seinem Gott beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranke Stelle hält und mich von meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse Abana und Parper, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut machte er sich auf den Heimweg. Jetzt hätten wir doch den neuen Mann so für eine gute Spur gehabt, dass der Gott entdecken könnte, jetzt geht der heim. Sagt, die Leute vergessen es. So nicht mit mir. Und ich habe mir überlegt, ist es vielleicht nicht manchmal in unserem Glaubensleben so, dass es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Du drehst vielleicht schon lange eine Situation mit dir um, wo du musst sagen, Herr, wieso nicht? Jetzt gebe ich auf. Schau selber, ich komme nicht mehr mit. Und wir sind irgendwo verzweifelt und Zweifel im Glauben sind enttäuscht. Und ich glaube, zu gelebtem Glauben gehört Zweifel und Enttäuschung. Gott bewahrt uns nicht davor. Nämlich vielleicht das Ende einer Enttäuschung, wo wir einfach das Gefühl haben, es muss so und so gehen. In meinem eigenen Leben, aber manchmal auch im Leben, in Gesprächen mit anderen, merke ich, wir wüssten genau, wie Gott muss. Nämlich so und so, dann kommt es gut. Wir wissen haargenau, wie alles muss laufen. Und wir lassen oft nicht einfach los und sagen, Herr, mach es, wie du es gut findest. Ich lasse mich auf das hin. Gelebter Glaube erlebt Enttäuschung und Zweifel. Aber ich glaube, die auch zuzulassen und zu sagen, okay, es muss nicht nach meinen Vorstellungen gehen. Wir sehen nachher als nächstes ein bisschen verstörte Diener. Sie waren wahrscheinlich selber überfordert mit ihrem hässigen Oberbefehlshaber. Und die Geschichte wiederholt sich wieder. Eigentlich wieder unbedeutende Leute, die am Weg, die den neuen Mann begleiten. Doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Auch hier wieder geben Diener einen schlichten Hinweis auf Gehorsam, auf Demut. Du sagst, hey, es wäre so einfach. Steig von deinem höheren Ross ab, also so haben sie es sicher nicht gesagt. Aber so, hey, was ist schon dabei? Versuch es doch. Lass dich doch auf das ein. Und manchmal wäre es auch in unserem Leben vielleicht viel einfacher, als dass wir uns vorstellen. Und nur einen ersten, einen kleinen Schritt, der schon etwas in Bewegung bringen würde, der uns helfen würde. Wo all dem, der solche Freunde hat. Es ist schön, dürfen mit Menschen unterwegs sein, sei es in der Gemeinde, sei es außerhalb mit Menschen, wo wir merken, da redet er zwischen mal jemand ins Leben. Manchmal sind es vor allem noch die Ungläubigen. Die, die gar nichts von Gott wissen, und sagen, du, aber du erzählst doch immer so von Gott und wieso jetzt nicht? Und ich denke, aha, okay, ja, eigentlich hättest du recht. Wo all dem, der solche Freunde hat, wo manchmal einen kleinen Hinweis geben und sagen, okay, auf was gilt es sich wieder auszurichten? Was ist dran? Und nachher letztendlich gelebter Glaube wagt gehorsam gegen jede Logik, gegen jede eigene Vorstellung. Und beim Nahemann lesen wir das im Vers 14. Nahemann ließ sich umstimmen und fuhr an den Jordan hinunter. Wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er ins Wasser und tauchte 7-mal unter. Und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund. Wir merken so, wie eigentlich der Nahemann immer mehr loslassen muss. Immer mehr das Eigene, das Machbare muss auf die Seite tun. Zuerst ein grosser Befehlshaber, jetzt wirst du krank. Du musst irgendwo lernen, zu dem stehen. Nimmst es wieder in die Hand und sagst, jetzt gehen wir und schauen, dass die Heilung. Und du merkst plötzlich, huch, passiert fast ein Krieg. Die Könige haben das auch nicht im Griff. Du musst zum einfachen Haus, zum Prophet. Der kommt nicht einmal raus, sondern schickt nur seine Diener. Wer bin ich denn, dass der nur seine Diener schickt? Und nachher so etwas Simples, das kann ja gar nicht sein. Und jetzt muss er tatsächlich noch in die Brühe steigen. Also da wäre selbst Aare besser gewesen als der Jordan. Also die, die mal zu Israel waren, die kennen den Jordan. Das sieht wahrscheinlich so aus wie da auf dem Film. Es ist einfach so nichts Gewaltiges. Und so ist es einem Neumann gegangen. Aber wenn wir glauben wollen, leben, heisst es, unser Hirn mal ausschalten. Und sagen, okay, Gott, du hast wahrscheinlich etwas anderes im Sinn. Ich möchte mich auf das einlassen. Vom höheren Ross, vom eigenen Können und Wollen ankommen. Loslassen. Und Gott schenkt sie Segen. Wenn ich das so anschaue, denke ich, es ist fast ein bisschen zu einfach. Und doch, mit uns Menschen macht es etwas und kostet viel, bis wir die Schritte irgendwo, die Hinweise wahrnehmen und auch bereit sind, die Schritte zu gehen. Das heisst, uns selber zu sterben und zu sagen, Frank, nimm dich selber nicht so wichtig, du wirst es nicht können. Aber hier ist ein Gott, der dir Hinweise gibt, immer wieder für können, einen Schritt nach dem anderen in meinem Glauben wachsen und in diesem Glauben auch leben können. Und Glaube ist nicht einfach etwas, was wir in Theorie haben, sondern Glauben bekommt Hände und Füße. Das hat auch der Neumann gemerkt. Er hat gesagt, ja, ich kann nicht einfach her und nachher hat einen Tang über mir und ist alles gut, sondern es heisst, auch im Glauben nachher Schritt machen. Im Glauben mit dem rechnen, was Gott hat zugesagt. Und am Schluss kommt er nachher wieder gleich in sein altes Verhaltensmuster rein. Er geht nämlich zum Elia und der Elisa weist ihn zuletzt noch einmal darauf her und sagt, hey, nicht Menschen gehört hier dir, sondern Gott gehört dir. Wenn wir den Text lesen, da ritt er mit seinen ganzen Gefolgen zum Propheten zurück. Das Erste, was er sagt, ist nicht super toll, eben gesungen, sondern eigentlich eine spannende Aussage. Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Für mich ist das Gewaltige beim Nachhimann ist mehr heil geworden als nur der Aussatz. Er hat auch erkannt, er ist ein lebendiger Gott. Und das wünsche ich mir für unser Leben immer wieder. Dass uns so Schritte, die Gott uns führt, er will uns nicht zeigen und sagen, wow, das ist ein super Seelsorger, das ist ein super Freund. Das ist auch schön. Und dem mal Merci zu sagen, ist auch gut. Aber vor allem zu sagen, hier ist ein gewaltiger Gott. Und das macht der Elisa in einzigartiger Weise. Der Neumann kommt nämlich und sagt, nimm darum ein Dankesgeschenk von mir an. Aber der Elisa sagt, hey, Gott gehört dir. Elisa wehrt ab, so gewiss der Herr lebt, dem ich diene, ich nehme kein Geschenk. Neumann versucht mit allen Mitteln, ihn zu überreden, aber ohne Erfolg. Der Neumann muss noch einmal etwas lernen und sagen, Gott kann man sich nicht kaufen. Das, was Gott uns schenkt, ist gratis. Das, was Gott uns gibt, ist vergeben. Aber nicht vergeben für unser Leben. Sondern es bringt uns näher zu Gott und verändert uns. Der Elisa weist eigentlich mit seinem Verhalten darauf her und sagt, nicht mir gehört er. Ich bin ja nur ein Diener von Gott. Aber ich habe das gesagt, was Gott hat von dir wollte. Und Gott ist gross. Gott ist der, der das Wunder gemacht hat. Schließlich bat er den Neumann, wenn du schon nichts willst, mein Herr, dann habe ich einen Wunsch. Ich möchte so viel Erde von hier mitnehmen, wie zwei Maultiere tragen können. In Zukunft will ich nämlich keinen anderen Göttern mehr Brand- und Schlachtopfer darbringen, nur noch dem Herrn, dem Gott Israels. Ich möchte ihn auf der Erde, auf seinem Land anbeten. Irgendetwas ist passiert. Und er plötzlich sagt, genau, nicht dem Mensch gehört er, sondern Gott gehört er. Und die Ehre möchte ich dem Gott geben. Ich möchte nicht mehr die anderen Götter anbeten. Ich möchte nur noch den Gott anbeten. Ich möchte vor dem Gott auf die Knie gehen. Ich habe verstanden, nicht der Elia ist der, der ihn geheilt hat, sondern Gott. Und das ist nicht in der Theorie geblieben, sondern er hat einen Schritt gemacht und gesagt, ich möchte für mich einen Ort machen, wo ich bewusst Gott anbeten kann. Gott kann loben. Und hier merken wir, gelebter Glaube bezeugt Gott letztendlich durch die Lebenshingabe, durch die ganze Hingabe. Dass wir sagen, ja, ich will für Gott leben. Glauben bleibt nicht irgendwo im Kopf stehen, sondern es wirkt sich aus. Und das zeigt hier der Neumann und sagt, Der Gott will ich nicht nur hier leben, sondern den kann ich auch dort leben. Und dem soll er gehören. Gelebter Glaube, er bezeugt Gott durch ein Leben für Gott, durch eine Lebenshingabe. Und nachher ist es erstaunlich, er hat noch ein kleines Problem. Das haben wir hier im Film nicht gesehen. Ich hoffe, wir treten nicht in der Diskussion los hier, oder vielleicht nachher. Aber es ist ein heisser Text, der wahrscheinlich viel zu diskutieren könnte. Vers 18. Doch eines möge der Herr mir vergeben, sagt der Neumann. Wenn mein König zum Beten in den Tempel unseres Gottes Rimmon geht, dann stützt er sich auf meinen Arm. Und so muss ich mich auch niederwerfen, wenn er sich vor seinem Gott zu Boden wirft. Dies möge der Herr mir vergeben. Elisa antwortete nur, geh in Frieden. Ich bin erstaunt, wie viel das der neue Mann schon begriffen hat. Er sagt, das hat Auswirkungen auf mein Leben. Wenn ich jetzt einen Herrschaftswechsel vornehme und dem Gott anbeten will, wie bringe ich das unter einen Hut? Und er sagt, wenn ich nämlich mit meinem König vor sein Gott gehe, dann muss ich, auch wenn das innerlich nicht passiert, ich muss wie vor dem Gott anknäulen. Wie geht denn das? Gott möge mir vergeben. Und Elisa sagt einfach, gang im Frieden. Fast provokativ. Aber ich glaube, Elisa hat gemerkt, in diesem Menschen hat sich etwas verändert. Er hat sich auf einen Weg gemacht, dem Gott zu glauben. Er hat angefangen, sein Glauben zu leben. Sich auf das einlassen, was Gott ihm an Hinweis auf den Weg gelegt hat. Und er hat gemerkt, der Mann hat mehr begriffen, als vielleicht Menge von Israel und der will dem Gott jetzt dienen und das wird Auswirkungen haben. Und selbst wenn er mit seinem König muss runterknäulen, sein Leben wird mehr reden als die äußere Handlung. Der wird sein Umfeld verändern. Und er hat gesagt, gang im Frieden, gang mit Gottes Frieden und bis letztendlich ein Zeugnis durch die Glauben. Die Frage ist, wie können wir das auf unsere Situation anwenden? Sollen wir jetzt irgendwie in eine Moschee gehen mit jemandem? Dürfen wir das nicht? Ich glaube, hier geht es nicht um die Diskussion. Hier geht es vor allem darum, um unser Herz. Wo ist mein Herz? Und da ist vielleicht manchmal etwas möglich, wo du vielleicht mit jemandem unterwegs bist, wo du mal sagst, okay, jetzt gehe ich mal mit dem in die Beine, auch wenn ich weiss, es tut mir vielleicht nicht nur gut, aber für hier können vielleicht ein Licht und ein Zeugnis sein. Tue ich das. Und das ist auch nicht für jeden gleich. Also sagt jetzt nicht, der Frank hat gesagt, man darf jede Beiz oder so. Das ist für alle anders. Ich glaube, es kommt auf dein Herz drauf an. Wieso tue ich das, was ich tue? Aber der neue Mann hat etwas begriffen, es wird Auswirkungen haben in meinem Leben. Mit dem Gott zu leben, da passiert etwas, da kann ich nicht mit der gleichen Haltung weitergehen wie vorher. Gelebter Glaube bezeugt Gott der Lebenshingabe und das verändert. Wir sehen einen Text mit unglaublich vielen Aspekten, der aber zuletzt zu etwas führt, Hinweise und Schritte, die zu gelebtem Glauben führen, die letztendlich Gott bezeugt. Und wir können auf beiden Seiten stehen, entweder auf denen, die vielleicht am Wegrand stehen und anderen Hinweise geben. Nicht als, ich weiss dann, wie es geht, sondern einfach, weil Gott uns vielleicht manchmal etwas ins Maul legt. Oder einfach, weil wir durch unser Leben etwas bezeugen, das ein anderer manchmal von uns unbemerkt, wie sagt, wow, das hat mich überwältigt. In dir das zu sehen, das hat mich ermutigt, selber die Schritte zu gehen. Oder wir sind vielleicht da oder dort in der Situation von einem Neumann, wo wir vielleicht müssen anfangen, Fassaden zu fallen, dass überhaupt etwas in Gang kommen kann. Vielleicht uns auf Gottes Angebot einzulassen und zu sagen, ja, vielleicht müsste ich mal mit jemandem darüber reden. Vielleicht müsste ich wirklich mal Gebet in Anspruch nehmen. Auch das eigene Machbare loslassen. Auch wissen, es geht durch Enttäuschungen durch. Vielleicht muss ich meine Vorstellungen loslassen. Gehorsam sein gegen jede Logik. Und dann plötzlich wie durchzudringen und zu merken, wow, Gott tut Wunder. und das so dürfen zu bezeugen. Wir haben einen gewaltigen Gott, einen Gott, der Wunder tut. Das zeigt uns nicht nur der Text, sondern das dürfen wir auch immer wieder in unserem Leben erleben. Und das wünsche ich mir, dass wir da aneinander immer wieder dürfen Anteil geben dürfen. Wir werden miteinander eigentlich jetzt in eine Lobpreiszeit einsteigen, wo wir diesen Gott, dem Gott wollen die Ehre geben. Diesen Gott wollen loben und preisen. Und vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, zwischen mal ein Fenster aufzutun. Vielleicht hast du gerade etwas erlebt, wo du musst sagen, hey, ich durfte erleben, wie Gott Wunder tut. Ich durfte erleben und das auch durfte zu bezeugen. Dann müssen wir nicht in ein anderes Land, sondern wir dürfen es hier tun, miteinander Anteil geben. Ich fände es schön, wenn man vielleicht das eine oder andere etwas von dem kann weitergeben kann. Nicht immer die grossen Sachen, sondern vielleicht im Kleinen, wo wir merken, wir haben etwas erlebt, wo uns ermutigen, wie gross das Gott ist. Steigen wir doch ein, miteinander Gott zu loben und zu preisen. Vielleicht sagst du aber auch, für mich ist irgendwo gerade etwas dran. Ich möchte mit irgendjemandem reden. Hinterher wird das Gebetsteam operat sein während dieser Lobpreiszeit. Wo vielleicht etwas dran ist, vielleicht gerade mit dieser Person vor Gott zu kommen, zu fragen, was ist dran. Und vielleicht schon einen kleinen Schritt wieder weiter sehen. Aber ich möchte eigentlich abschließen, darum haben wir auch den Lobpreis Schluss genommen. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Wir haben einen Gott, der Grosses tut. Und wo wir wirklich dürfen loben. Und darum steigen wir auch gerade ein mit dem Lied, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Und wenn es uns vielleicht nicht immer nur zum Loben ist, aber der Gott ist es wert, dass wir ihm wirklich Lob und Ehre geben.